Einen wunderbaren, wunderschönen guten Morgen allerseits. Ich lade euch ein, dass wir zusammen eine Bibelstelle aufschlagen, die, kann man sagen, so das Herz des Adventismus darstellt. Das ist Offenbarung 14, die Drei-Engel-Botschaft. Offenbarung 14, Vers 7. War vor ein paar Wochen ziemlich erkältet und so ganz hat sich das noch nicht verkrochen. Das ist immer noch so ein bisschen manchmal belegt. Deswegen entschuldigt, wenn ich mich manchmal ein bisschen räuspern muss. Offenbarung 14, Vers 7. Und dort lesen wir: Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Heute soll es uns mal nur um die ersten zwei Worte gehen in dieser ersten Engelsbotschaft. Fürchtet Gott. Warum? Warum steht das dort? Und was heißt das eigentlich? Ich denke mal, so die gebräuchlichste Erklärung, die wir an dieser Stelle parat haben, ist, dass es hier nicht um Furcht geht, sondern um Ehrfurcht. Richtig? Das Problem ist nur, dass das Wort, das dort steht im Griechischen, tatsächlich fürchten heißt. Also ich will damit nicht sagen, dass es nicht auch Ehrfurcht heißen kann. Aber wir wollen uns erstmal anschauen, wie dieses Wort, das dort steht, eigentlich gebraucht wird, damit wir sozusagen die Bibel für sich selbst sprechen lassen. Das Wort, das dort steht im Griechischen, das kennen wir auch im Deutschen. Da steht nämlich Phobie. Also, was verstehen wir unter einer Phobie? Vielleicht habt ihr ein Beispiel. Bitte.
Eine krankhafte Angst vor irgendeiner Sache.
Eine krankhafte Angst vor etwas, eine übersteigerte Angst. Ja, zum Beispiel gibt es eine Spinnenphobie. Wie nennt man die? Weiß das jemand? Woher weißt du das? Du studierst Medizin. Arachnophobie. Also, man nimmt zwei griechische oder lateinische Worte, fügt die zusammen und voilà, man hat ein tolles Fremdwort. Also Arachno kommt einfach von Spinnen. Natürlich, und dann gibt es auch noch die Klaustrophobie zum Beispiel. Also hat man Angst vor engen Räumen oder, naja, was. Und in der modernen Zeit gibt es auch noch neue Phobien, ja, da sind manche Leute ziemlich erfinderisch, zum Beispiel die Islamophobie, wenn man irgendetwas oder ein Problem mit Moslems hat oder auch mit Homosexuellen, dann ist man homophob. Es wird also alles auf die Angst zurückgeführt, das lasse ich mal so unkommentiert. Phobie aber heißt Angst und zwar ja, im deutschen Gebrauch sogar eine übersteigerte Angst. Schauen wir uns mal ein paar Beispiele dafür an, wie dieses Wort in der Bibel gebraucht wird, weil das ist das Entscheidende. Nicht, wie wir es im Deutschen gebrauchen, sondern wie die Bibel selbst es gebraucht. Phobie. Wo wird dieses Wort noch gebraucht? In der Bibel. Beispiel Matthäus 14, 26. Brauchen wir nicht unbedingt aufzuschlagen, ich erkläre, wo es da geht. Die Jünger sind auf dem Wasser unterwegs in einem Boot und dann sehen sie aus der Ferne Jesus herankommen und sie halten ihn für ein Gespenst. Und dann schreien sie vor Furcht. Und dann sagt, ja, und da steht das Wort für Phobie. Sie haben also wirklich Angst. Oder als der römische Oberst erfährt, dass Paulus, den er gerade hat geißeln lassen, ein römischer Staatsbürger ist. Da bekommt er Angst. Warum? Weil die Römer natürlich unter einem ganz besonderen gesetzlichen Schutz standen. Das war der höchste Status, den man haben konnte in dieser Multikulti-Gesellschaft, kann man schon sagen. Das Römische Reich umfasste sehr viele Nationen. Ja, und das Höchste, was man erreichen konnte, war, ein römischer Staatsbürger zu sein. Die hatten besondere Vorrechte und die durfte man nicht einfach ohne Verhandlung, ohne sie anzuhören, bestrafen. Das war ein schweres Vergehen. Und der Oberst hört, er hat das gemacht aus Versehen, weil er nicht damit gerechnet hat, dass Paulus Römer sein könnte. Und dann kriegt das mit der Angst zu tun. Da steht dasselbe Wort. Phobie. Es wären jetzt nur zwei Beispiele aus vielen. Dieses Wort steht auch in Offenbarung 14, Vers 7, wo der Engel ruft, fürchtet Gott. Und das ist jetzt erstmal verwirrend. Heißt das jetzt, hier gibt es eine neue Phobie, die sogenannte Theophobie? Theo, Gott, Phobie. Sollen wir Angst haben vor Gott? Und soll das auch noch das ewige Evangelium sein? So wie es in Offenbarung 14, Vers 6 steht. Ist das wirklich die Botschaft, die die Welt heute braucht? Denn auf der anderen Seite gibt es ja so viele Stellen in der Bibel, die gegen die Angst sprechen. Und wo es nicht heißt, fürchtet euch, sondern fürchtet euch nicht. Gehen wir auch wieder ein paar Beispiele durch. Römer 8, Vers 15. Ich gebe das mal mit eigenen Worten wieder. Da schreibt der Paulus, wir müssen jetzt nicht mehr wie Diener vor Gott buckeln, sondern wir sind Söhne und Töchter geworden. Und wir dürfen ihn voller Zutrauen und Liebe ansprechen mit Vater. Lieber Vater. Oder 1. Johannes 4, Vers 18, da schreibt Johannes, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Es ist kein Platz mehr dafür da. Und Jesus selbst, wir kennen ihn als denjenigen, der immer wieder voller Feingefühl auf die Menschen zugeht und sie zärtlich ermutigt. Zu seinen Jüngern, Lukas 12, 32, sagt er, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Zu den Gläubigen spricht er, Johannes 16, 33, seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst, ihr seid bedrängt, aber fürchtet euch nicht. Ich habe die Welt überwunden. Und die Jünger auf dem See, von dem wir gerade gesprochen haben, die als Jesus sehen und halten ihn für einen Geist und sie fürchten sich. Phobie. Was sagt Jesus? Fürchtet euch nicht. Ich bin's. Immer wieder, wenn Jesus Menschen begegnet, die verwundet sind, die leiden oder auf der Suche sind, dann kamen diese Worte über seine Lippen. Fürchtet euch nicht, seid unbesorgt, habt keine Angst. Also wenn dieser Engel, der da hoch oben am Himmel fliegt, wenn er tatsächlich ein ewiges Evangelium zu verkündigen hat, das ewige Evangelium, die gute Botschaft, wäre das nicht viel passender gewesen, wenn er gerufen hätte, fürchtet euch nicht? Wäre das nicht viel neutestamentlicher, viel christozentrischer oder menschenfreundlicher als fürchtet Gott? Aber wir wissen natürlich, es muss einen Grund haben. Deswegen ist die Frage, warum? Warum steht dort, fürchtet Gott? Wahrscheinlich sind wir jetzt versucht, eher eine schnelle Antwort zu geben, nämlich das ist alttestamentlich oder es ist vielleicht nur kulturell bedingt oder es hat genau genommen mit Furcht gar nichts zu tun. Aber ich möchte uns herausfordern, an dieser Stelle diese Spannung mal einen Moment zu ertragen und die Frage zu stellen, warum der Engel sagt, fürchtet euch, statt fürchtet euch nicht. Wir wollen das ein bisschen in der Tiefe untersuchen. Wir wollen verstehen, warum die Bibel diesen Begriff gebraucht. Und natürlich muss die Bibel sich selbst auslegen. Und genau das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen eigentlich die Bibel selbst befragen, was damit gemeint sein könnte. Wir wollen uns die Frage stellen, gibt es an dem, was wir so als Furcht allgemein empfinden, vielleicht auch etwas Gutes, das hier gemeint sein könnte? Und wenn ja, wie könnte das aussehen? Und von den vielen Abschnitten, die sich da anbieten, habe ich zwei herausgegriffen, die wir uns anschauen wollen. Der erste Abschnitt, da geht es um Noah und den Bau der Arche. Und der zweite Abschnitt ist eine Rede von Jesus an seine Jünger. Zu dieser Frage, kann es auch so etwas geben wie gute Furcht? Kann an Furcht etwas Gutes sein? Natürlich, wenn wir das Neue Testament aufschlagen und all diese Stellen mit der Konkordanz mal durchgehen würden, dann würden wir feststellen, Furcht wird nicht immer gleich gebraucht. Kann unterschiedliche Bedeutung haben. Das ist auch keine Überraschung, denn mit vielen Begriffen in der Bibel ist das so. Je nach Zusammenhang kann diese oder jene Seite betont werden. Es gibt ganz offensichtlich in der Bibel eine negative Furcht, von der die Bibel oder von der Jesus immer wieder sagt, fürchtet euch nicht. Die brauchen wir nicht. Die hilft uns nicht. Die sollen wir ablegen. Die dürfen wir bei Gott niederlegen. Und offensichtlich gibt es aber auch so etwas wie eine positive Furcht oder einen positiven Aspekt, wo wir die Aufforderung hören, fürchtet euch, beziehungsweise fürchtet Gott. Schauen wir uns den ersten dieser zwei Bibelabschnitte einmal an, der uns Aufschluss geben soll. Er führt uns zurück in eine Zeit, da war die Erde noch ganz jung. Aus einem Menschenpaar am Anfang war inzwischen eine Riesenmenge geworden, die die Erde bevölkerte und sich vermehrte und immer weiter ausbreitete. Und was sich allerdings noch stärker vermehrte und immer weiter ausbreitete, war das Böse. Der Gott, aus dessen Hand diese Welt und ihre Bewohner hervorgegangen waren, der schaute auf dieses Treiben seiner Geschöpfe herab und es zerriss ihm das Herz. Wie tief waren sie gesunken, die eigentlich in seinem Bild geschaffen waren. Und mit prophetischem Auge sah er, dass es zu Ende gehen musste in dieser Situation. Aber ein Mann war da. Ein Mann und seine Familie. Und von ihm sagt die Bibel in 1. Mose 6, Vers 9, Noah lebte mit Gott. Als Gott eines Tages mit Noah redete, da offenbarte er ihm, dass das Schicksal der Erde besiegelt war. Und er offenbarte ihm, er legte ihm offen, dass diese Welt, so wie er sie kannte, ihrem Ende zuging. Dass überall, wo er nur hinschaute, morgens, mittags, abends, sah er nur Böses, sah er nur Selbstsucht, keine Liebe mehr. Und er sagte Noah, weißt du, es ist sehr schlimm und diesmal ist es wirklich unheilbar. Doch für dich habe ich einen Ausweg und du kannst dich auf mich verlassen. So etwa lesen wir es in 1. Mose 6. Gott hatte einen Plan und Noah machte sich daran, diesen Plan zur Rettung seiner Familie auszuführen. Er baute einen mehrstöckigen, dickbauchigen, schwimmenden Kasten aus Holz und er hielt sich genau an die Anweisungen, die Gott ihm gegeben hatte. Das Ergebnis war, dass er und seine Familie als einzige Menschen überlebten. In Hebräer 11, Vers 7 finden wir eine interessante Bewertung von Noahs Verhalten. Und dort heißt es, Hebräer 11, Vers 7, ich lese nach der Elberfelder. Durch Glauben bereitete Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Ist euch was aufgefallen in dem Text? Was hat Noah motiviert, die Arche zu bauen? Was sagt der Text? Bitte.
Also die Schlachter sagt von Gottesfurcht.
Ja.
Von
Furcht bewegt. Genau. Furcht und was noch? Was hat ihn noch bewegt?
Hat er gesagt, dass er die Erde vernichten will?
Genau, Gott hat die Vernichtung angekündigt. Furcht, Gottesfurcht, das ist auf jeden Fall richtig. Es war nicht irgendwie Furcht vor irgendetwas. Ja, der zweite Punkt ist der Glaube. Ja, durch Glaube. Also Noah hat geglaubt, er hat Gott vertraut, er hat Gott gefürchtet. Das waren die zwei Motive, die die Bibel angibt, hier im Hebräerbrief, die Noah dazu geführt haben, diese Arche zu bauen. Noah glaubte Gott und Noah fürchtete Gott. Jetzt interessant, wenn man mal, da steht auch wieder im Wortstamm dieses Wort Phobie, ja, wo das Fürchten steht. Ist natürlich nicht falsch, wenn man jetzt übersetzt, es war Gottesfurcht. Ist schon richtig, ne? Aber das, da bin ich nicht ganz sicher, ob das Wort Gott vorkommt, meiner Meinung nach nicht. Interessant. Wenn man jetzt in dieser Situation mal liest, was der Geist der Weissagung uns offenbart über die anderen Menschen, nicht nur und seine Familie, sondern alle anderen, seine Zeitgenossen. Ein auffallender Gegensatz. Wir lesen im Patriarchen Propheten, dass viele Menschen von der mahnenden Stimme Noahs, der hat ja über 100 Jahre gepredigt, 120 Jahre, anfangs berührt wurden. Dass sich am Ende aber doch der alte Lebensstil und der Unglaube durchsetzen. Patriarchen, Propheten, Seite 73 heißt es über diese Menschen. Sie verachteten Gottes Warnung und bezeugten dies, indem sie nun erst recht so weiterlebten wie vorher. Sie aßen und tranken, sie pflanzten und bauten, sie planten neue Gewinne für die Zukunft und steigerten sich in unbekümmerte Bosheit und trotzige Missachtung der Gebote Gottes hinein, um ihre Furchtlosigkeit gegenüber dem Allmächtigen zu beweisen. Das finde ich ziemlich bezeichnend. Dass die Bibel über Noah sagte, er fürchtete Gott. Und wir erfahren hier aus dem Geist der Weissagung von all den anderen Menschen, dass sie überhaupt keine Gottesfurcht hatten. Dass sie absolut furchtlos waren. Egal, was Gott angekündigt hat. Keine Angst. Da war nichts. Die Sintflut ist die Geschichte von einem Mann und seiner Familie, der Gott fürchtete, und Millionen Furchtlosen, die umkamen. Im Gegensatz zu dem Gottesfürchtigen, der gerettet wurde. Das ist ein bemerkenswerter Unterschied. Jetzt frage ich mich, kann Furcht Leben retten? Kann Furcht bewahren, schützen? Kann es ein Segen sein, sich in der rechten Weise vor den rechten Dingen zu fürchten? Ja, ich glaube, im Alltag ist es eigentlich auch selbstverständlich. Wir reden vielleicht nicht, wir bezeichnen es vielleicht nicht so direkt als Furcht oder als Angst, aber wenn ich an einer Glühbirne die wechseln wollte, dann, naja, schalte ich vorher das Licht aus, oder? Ich denke mal, das machen die meisten. Natürlich kann ich auch sagen, ach, ich habe keine Angst davor, ist mir egal. Ja, kann ich schon machen, aber dann kann es unangenehme Konsequenzen geben. Ich kann auch über eine Straße laufen und sagen, ich habe keine Angst vor Autos und vor LKWs. Ich bin ohne Furcht. Aber im Normalfall würde man doch eher nach links und rechts schauen, weil eigentlich ist das ganz gut, wenn man einen gewissen Respekt hat vor diesen großen rollenden Dingen. Ja, und mit den kleinen Kindern, wir haben ja auch einen kleinen Sohn und ich sehe ja noch einen anderen und ja, süße Mädchen, Enkelinnen, den bringen wir auch bei. Nein, wenn der Herd heiß ist, darfst du nicht rauffassen. Es ist gut, wenn sie so etwas lernen wie Furcht vor Dingen, die ihnen großen Schaden zufügen können, auch wenn sie es noch nicht verstehen. In der Hinsicht möchten wir nicht, dass sie völlig furchtlos sind und sagen, ich habe keine Angst, Batsch, Hand drauf. Das wäre total schlecht. Also, wir können feststellen, es gibt tatsächlich so etwas wie positive Furcht. Wie ein Respekt, der uns beschützt vor Schaden, vielleicht sogar unser Leben bewahrt. Im Alltag und so ist es auch im Glaubensleben. Gehen wir zur zweiten Stelle. Und die finden wir in Matthäus 10. Jesus hatte beschlossen, seine Jünger auszusenden, als reisende Evangelisten durch Israel. Und in diesem Kapitel hält Jesus eine Rede an seine Jünger, wo er sie vorbereitet auf das, was sie zu erwarten haben. Er verschweigt ihnen nicht, dass auch Schwierigkeiten und Gefahren auf sie warten, aber er versichert ihnen, dass sie zu jeder Zeit den göttlichen Schutz genießen werden. Und in diesem Zusammenhang, also eine gewisse Spannung zwischen Gefahren, die ihnen bevorstehen, aber auch dem Versprechen von göttlichem Schutz, steht der Vers 28. Und den lesen wir mal zusammen. Matthäus 10, Vers 28. Und Jesus sagt dort: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Über wen spricht Jesus hier, wenn er sagt, fürchtet euch nicht vor denen und kurz danach fürchtet vielmehr den? Wer sind diese zwei Parteien? Vor wem sollen wir uns fürchten, vor wem sollen wir uns nicht fürchten? Frage 1, wer sind diejenigen, vor denen wir uns nicht fürchten sollen?
Menschen.
Menschen. Ist nicht so schwer zu beantworten. Wir schauen einfach in den größeren Zusammenhang. Kurz vorher, Vers 26, finden wir die gleiche Aufforderung, fürchtet euch nun nicht vor ihnen. Und gehen wir noch ein bisschen weiter zurück, Vers 17, und dort wird gesagt von Jesus, hütet euch aber vor den Menschen. Warum? Denn sie werden euch überliefern, geißeln, vor Könige führen, hassen, verfolgen, zu Tode bringen und so weiter. Das ist die Beschreibung in den Versen. Also wenn später dann in Vers 28 Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen, dann sind es ganz offensichtlich die Menschen, die die Verkündigung des Evangeliums bekämpfen. Vor denen, sagt Jesus, sollen wir uns nicht fürchten. Übrigens ist die Seele, von der Jesus hier spricht, wo er sagt, die Seele können sie nicht töten, ist nicht ein Teil des Menschen in der Bibel, sondern das ist die ganze Person als Individuum, als Persönlichkeit. Jesus sagt also mit anderen Worten, habt keine Angst vor denen, die vielleicht äußerlich, leiblich einem Menschen das Leben nehmen können. Sie können nur äußerlich schaden, selbst wenn sie euch töten sollten. So seid ihr als Person, als Persönlichkeit, eure Seele, ihr seid immer noch im Gedächtnis Gottes da. Ihr seid nicht, eure Existenz ist nicht ausgelöscht. Ihr werdet auferstehen. Das ist sozusagen die Aussage. Ja? Den Leib können sie töten, aber die Seele, das können sie nicht. Das ist in Gottes Hand allein. Menschen sollen wir also nicht fürchten. Aber wer ist derjenige, von dem Jesus sagt, fürchtet ihn? Wer ist derjenige, dessen Macht bei der sterblichen Hülle nicht stehen bleibt, sondern der eine Person für immer auslöschen kann? Ist hier die dunkle Eminenz gemeint, der Fürst der Finsternis, der große Verführer und Lügner? Sollen wir Satan fürchten? Ich habe das lange Zeit gedacht, wenn ich diesen Vers gelesen habe. Ja, vor Menschen natürlich. Menschen können einem nicht viel antun, das wusste ich auch. Ich glaubte ja an das ewige Leben, an die Auferstehung. Menschen konnten auch nicht in mein Herz schauen, nicht meine Gedanken lesen. Also, was dort ablief in meinem Inneren, das war nur eine Sache zwischen mir und Gott. Aber Satan, das war irgendwie was anderes. Zu oft hatte ich erlebt, dass anscheinend dieses Wesen mir auf mysteriöse Weise meine Erlösung streitig machen konnte. So kam es mir vor. Und anscheinend ein Wesen, das einen irgendwie auf geheimnisvolle Weise immer wieder überrumpeln kann und verführen kann und ein Bein stellen kann. Also Satan, das war so ein Wesen, vor dem hatte ich tatsächlich so ein bisschen Furcht. Und so dachte ich, hier ist offensichtlich von ihm die Rede. Fürchtet ihn. Naja, eines Tages stieß ich wieder auf diesen Bibelvers und als ich darüber nachdachte, da kam mir so ein Gedanke und schlagartig wurde mir etwas klar. In diesem Vers sagt Jesus nicht, ihr sollt euch vor Satan fürchten. Er ist nicht derjenige, der uns das Leben streitig machen kann, das ewige Leben. Jesus spricht von Gott selbst. Gott allein ist die Schlüsselfigur im Erlösungsgeschehen. Gott ist derjenige, der über alles entscheidet, auch über mein ewiges Schicksal. Jakobus 4, Vers 12 sagt, einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu erretten und zu verderben vermag. Gott hat die Macht zu erretten und zu verderben, nicht Satan. Gott ist der Richter, vor dem sich alle Fälle auf ewig entscheiden werden. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Sein oder nicht sein, meine Lieben, diese Frage zu beantworten, steht allein in der Hand Gottes. Ist das ein Grund, ihn zu fürchten? Wie Jesus sagt, fürchtet den, der in der Lage ist, die Seele zu verderben, also das Leben für immer zu beenden, die Existenz. Ich möchte einfach mal ein Erlebnis erzählen, das ich schon vor vielen Jahren hatte. Es war in Friedensau in der Zeit meines Theologiestudiums. Ich saß dort in meinem Sessel und ich las das Kapitel im Leben Jesu über die Auferweckung von Lazarus. Und als ich diese Geschichte las und darüber nachdachte, da wurde das so vor meinem inneren Auge richtig lebendig. Und ich sah so vor mir, wie die ganze Szene sich abgespielt hat. Da steht Jesus vor dieser geöffneten Höhle, um ihn herum die Verwandten und die Bekannten, alle in Trauer, im Grab ein Toter, von Kopf bis Fuß eingewickelt, in Binden, ein Toter, der schon in Verwesung übergeht. Knisternde Stille, ungläubige Spannung liegt in der Luft und elektrisieren sie. Jesus öffnet seinen Mund, dann ein kurzer, klarer Befehl dringt an die Ohren der Umherstehenden und an die des Toten. Leben strömt unbändig durch seine erstarrten Glieder. Der Tod kann seinen Gefangenen nicht halten. Er muss ihn preisgeben durch die Macht des Schöpfers in Menschengestalt. Entgleitet Lazarus den Fingern des Nichts und lebt. Unbegreiflich. Göttlich. Erschütternd. In Jesus tritt uns der Herr über Leben und Tod entgegen, der nur ein Wort zu sprechen braucht und ein Toter fängt an zu leben. Unsere ganze Existenz, sein oder nicht sein, liegt in seiner Macht. Und in diesem Moment habe ich so etwas empfunden wie Furcht. Ich kann euch das nicht anders erklären. In diesem Moment wurde mir so intensiv bewusst, was für eine Macht Gott in Jesus Christus besitzt. Leben und Tod, sein oder nicht sein. Das hat mich einfach zutiefst bewegt und getroffen. Da war auch so etwas wie ein Stückchen Furcht. Kann die Begegnung mit Gott erschütternd sein? Kann man, wenn man Gott begegnet, sich auf eine gewisse Weise auch fürchten? Ich glaube, wenn wir die biblischen Berichte lesen davon, was Menschen widerfahren ist, die Gott begegnet sind, Propheten zum Beispiel, dann glaube ich, müssen wir das bejahen. Die niederfallen auf ihr Angesicht, weil sie so überwältigt sind. Es ist auch interessant, dass in dieser Geschichte, über die wir jetzt schon nachgedacht haben, mit der Sturmstillung, nein, es war eine zweite Geschichte, die eine Geschichte, wo Jesus kam, eine andere Geschichte, wo Jesus den Sturm gestillt hat. Markus 4, Vers 41 lesen wir davon, wo die Jünger auch Todesangst hatten, die Wellen. Und Jesus stillt es mit einem Wort. Auf einmal ist alles ruhig. Spiegelglatte See, kein Wind mehr, nichts. Ruhe, Stille, Sicherheit. Und was sagt die Bibel über die Jünger? Wie reagieren sie? In diesem Moment, wo auf einmal die ganze Bedrohung weg ist und Frieden herrscht. Alles vorbei, durchatmen. Sie schauen zu Jesus und sie stellen die Frage, wer ist denn dieser? Wer ist das denn? Und dann steht dort, und große Furcht kam über sie. Ja, eigenartig. Gerade war doch der Grund für die Angst weggenommen worden. Jesus hatte ihnen das Leben gerettet. Und trotzdem kommt da etwas in ihn hoch, wo die Bibel sagt, das beste Wort, um das zu beschreiben, ist das Wort Furcht. Ist ein Stück geheimnisvoll. Es ist keine zerstörerische Furcht. Nichts, was uns dazu bringt, vor Gott wegzulaufen oder Angst zu haben. Aber trotzdem ist da etwas drin, hat es etwas, was man am besten beschreiben kann mit dem Wort Furcht. Und trotzdem bin ich sein Kind. Und trotzdem liebt er mich über alles. Und trotzdem darf ich zu ihm Vater sagen. Papa. Diese vertrauensvolle Zuneigung, die wir zu Gott haben dürfen, diese tiefe Liebe, die wird durch die Gottesfurcht, durch die echte Gottesfurcht nicht aufgehoben, nicht neutralisiert. Das sind keine Feinde. Die Liebe zu Gott und die Furcht, Gottesfurcht. Es ist vielmehr eine andere Facette, ein und derselben Beziehung. Es ist keine Bedrohung, sondern eine Bereicherung. Die Bibel baut hier so etwas wie eine gesunde Spannung auf, die uns vielleicht manchmal schwerfällt zu verstehen, aber die wir nicht leichtfertig entfernen dürfen. Diese Spannung zwischen Vertrauen und Furcht ist eine gesunde Spannung. Sie gehört zur biblischen Botschaft dazu. Sie ist ein Stück von dem ewigen Evangelium, das in Offenbarung 14 verkündigt wird. Und das ist eigentlich auch gar nicht so ungewöhnlich. Wisst ihr, wenn wir drüber nachdenken, im Leben haben wir oft Dinge, die spielen sich ab in einer Spannung zwischen zwei Polen. Auch in einer Beziehung zwischen zwei Menschen, selbst wenn es eine tiefe Liebesbeziehung ist, gibt es lebenswichtige Spannungen. Zum Beispiel zwischen Bindung und persönlicher Freiheit. Zwischen Zweisamkeit und Einsamkeit. Zwischen sich mitteilen und etwas für sich behalten. Zwischen geben und nehmen. Das sind alles irgendwo Spannungen. Herausforderungen. Aber gerade diese Dinge sind der Lebensraum für eine Beziehung und machen sie letztlich interessant. Und tief. Und wenn diese Spannung fehlt und eine Beziehung sich nur auf dem einen oder auf dem anderen Pol abspielt, dann wird sie eigentlich krank. sind dann eigentlich keine gesunde Beziehung. Die Furcht Gottes, wie die Bibel sie meint, ist für uns wichtig, sonst würden wir dazu nicht aufgefordert werden. 1. Petrus 2 lesen wir, Vers 17, erweist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, ehrt den König, fürchtet Gott. Fürchtet Gott, sagt auch Jesus seinen Jüngern. Fürchtet Gott, ruft der erste Engel in Offenbarung 14 der ganzen Welt zu. Aber diese Gottesfurcht ist keine Seelenlast. Sie zerfrisst uns nicht innerlich. Sie ist nicht destruktiv. Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 25 an die Ehemänner: Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Und damit meint er natürlich den Kreuzestod. Liebt eure Frauen. Und dieses große, ja, wir müssen sagen, fast unerreichbare Ideal, das er den Männern vorlegt, ist diese selbstaufopfernde Liebe Jesu Christi, der für seine Frau, die Gemeinde, bereit war, sein Leben zu lassen, für sie zu leiden. Und kurz darauf, was sagt er den Ehefrauen, die mit so einem Mann zusammenleben, der sie lieben soll, bis in den Tod sozusagen? Vers 33, er sagt ihnen, fürchtet eure Männer. Also das steht dort wörtlich. Jetzt frage ich euch, wie fürchtet eine Frau ihren Mann, von dem sie weiß, dass er bereit ist, sein Leben für sie zu lassen, aus Liebe? Wie sieht wohl so eine Furcht aus? Bestimmt nicht destruktiv. Bestimmt nicht belastend. Da ist was anderes gemeint. Die Bibel nennt Furcht und Liebe in einem Atemzug, weil sie sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern zusammen eine gesunde Spannung bilden. Ich möchte mal zusammenfassen, was wir bis jetzt behandelt haben. Wir waren ausgegangen von dem Ruf des ersten Engels in Offenbarung 14, fürchte Gott. Und wir haben uns die Frage gestellt, kann an Furcht wirklich was Gutes sein? Gibt es so etwas wie positive Furcht? Wie kann das denn aussehen? Und wir haben versucht, die Bibel selbst antworten zu lassen, indem wir uns zwei Abschnitte angesehen haben. Erstens Noahs Bau der Arche und zweitens die Rede Jesu an seine Jünger. Wie sah Gottes Furcht bei Noah aus? Furcht war bei ihm ein Grund dafür, dass er Gott gehorchte. Er hat es ernst genommen und die Arche gebaut hat, während die Furchtlosigkeit seiner Zeitgenossen sie alle umgebracht hat. Gott fürchten bedeutete bei Noah, seine Gerichtsankündigung ernst nehmen. Das zweite Beispiel waren die Jünger. Wie sah Gottes Furcht bei den Jüngern aus? Jesus sagte ihnen, dass sie keine Angst vor Menschen zu haben brauchten. Fürchten sollten sie sich allein vor Gott, an dem sich jedes Schicksal entscheidet. Gott ist Schöpfer und Richter. Gott fürchten bedeutete für die Jünger, ihn als Herrn über ihr Leben und Tod anzuerkennen. Zu sagen, ob ich bin oder nicht bin, meine ganze Existenz liegt in deiner Hand. Du allein entscheidest. Kein Mensch und nichts anderes. Und das ist schon auch interessant. Wir können eigentlich sagen, wenn du Gott fürchtest, brauchst du nichts anderes mehr zu fürchten. Kein Menschen, kein Unglück, nicht die Zukunft, nicht die Vergangenheit. Nichts. Das ist interessant. Viele Menschen haben keine Gottesfurcht, aber sie fürchten so viele andere Dinge. Sie fürchten ihre Kollegen, sie fürchten ihren Ruf, sie fürchten, dass jemand ihr Geld stiehlt oder ihr Auto. Sie fürchten Krankheiten, sie fürchten die Zukunft. Sie fürchten, bloßgestellt zu werden. Die Bibel sagt uns, fürchte Gott als Einzigen. Und all diese anderen Ängste und Fürchte kannst du dann ablegen. Du bist frei davon. Du brauchst es nicht mehr. Gott allein ist für dich entscheidend und für dein Leben, deine Befreiung. Und wenn wir daran denken, dass die Bibel den Mann auffordert, den Ehemann, seine Frau zu lieben, und die Frau auffordert, ihren Mann zu fürchten. Doch, da steht wörtlich fürchten. Ja. Ja. Epheser 5, 33. Hm. Ja. Kein Problem. Epheser 5, 33. No. Also bitte versteht mich nicht falsch. Ich sage hier nicht, dass die Frau vor ihrem Mann Angst haben soll. Genauso wenig, wie die Bibel sagt, dass wir Angst vor Gott haben sollen, sondern wir versuchen zu verstehen, was bedeutet diese Art von Furcht vor Gott, ja? Oder diese Art von Furcht, die eine Frau ihrem Mann entgegenbringen soll. Die Bibel beschreibt die Ehe als den Mann, der liebt, und die Frau, die fürchtet. Ja? Sagen wir es so. Sie respektiert ihren Mann, ja? Sie achtet ihn. Das ist sicherlich darin enthalten. Aber jetzt der Punkt ist folgender. Wenn die Furcht der Frau eine Eigenschaft, ein Merkmal ihrer Ehebeziehung ist, was bedeutet das dann, wenn Gott zu uns sagt, fürchtet Gott? Ist es nicht eine Einladung, an den Menschen hineinzugehen in eine Ehebeziehung, in eine ganz tiefe Beziehung mit Gott? Ist es nicht wie eine Einladung zur Hochzeitsfeier des Lammes, zu sagen, ich möchte dich dabei haben, ich möchte dich hineinnehmen in diese tiefe Liebesbeziehung? Es ist ein interessanter Aspekt. Und ich denke, er entspricht genau der biblischen Botschaft. Fürchtet Gott ist eine Einladung in die innigste Beziehung mit Gott, die möglich ist, die verglichen wird mit einer Ehebeziehung. Wenn wir bereit sind, Gott mit Furcht zu begegnen, mit Respekt, mit Achtung, dann ist sein Versprechen wie das des Ehemannes: Ich werde dich lieben bis in den Tod. Ich werde alles für dich geben. Lass uns nochmal Offenbarung 14 aufschlagen, bevor wir schließen. Vers 7. Und lesen wir den Text noch einmal vor dem, was wir jetzt behandelt haben. Fürchtet Gott und gebt ihm Ehre. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Jetzt betrachten wir den Text noch einmal in seiner Gesamtheit. Und denken wir an die zwei Beispiele aus der Bibel, die wir betrachtet haben. Da ging es um Noah, und für ihn bedeutete Gottesfurcht, seine Gerichtsankündigung ernst zu nehmen. Genau das finden wir in diesem Vers auch. Der Engel sagt, fürchtet Gott, denn die Stunde seines Gerichts ist da. Also wir befinden uns in einer ähnlichen Situation wie Noah. Ein Gericht steht bevor, es ist angekündigt. Und fürchtet Gott ist die Einladung Gottes, wie Noah, diese Arche zu bauen und dann zu betreten. Es ist die Einladung, gerettet sich retten zu lassen, gerettet zu werden. Und dann lesen wir weiter in dem Vers: Betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Wie wird Gott hier vorgestellt? In welcher Eigenschaft? Als Schöpfer, oder wir können anders sagen, als derjenige, der das Leben gibt. Und der deswegen, weil er das Leben gegeben hat, auch als einziger das Recht hat, es wieder zu nehmen. Als Richter. Also wenn Gott als der Schöpfer vorgestellt wird, dann wird auch gleichzeitig gesagt, Gott ist derjenige, der das Leben gibt und nimmt. An ihm entscheidet sich euer Schicksal. Fürchtet den, an dem allein eure Existenz hängt, jetzt und in Ewigkeit. Und das entspricht genau dem, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat. Fürchte den, der sowohl Leib als auch Seele zu verderben vermag in der Hölle. Und wenn wir das tun, dann brauchen wir keine Angst zu haben vor irgendetwas oder irgendjemand anderem. Wir sehen also, dass eigentlich dieser Vers eine Einheit bildet und dass er passt zu dem Rest der biblischen Botschaft. Es war kein Versprecher, dass der Engel gesagt hat, fürchtet Gott, statt fürchtet euch nicht. Ist auch kein Widerspruch. Er hätte auch sagen können, fürchtet euch nicht. Es würde genauso passen. Es widerspricht sich nicht. Fürchtet Gott wird erklärt und passt zu dem, was der ganze Vers später sagt. Ein Gericht wird angekündigt, lasst euch retten. Und Gott ist derjenige, der über Sein und Nichtsein entscheidet und nichts anderes. Fürchtet nicht die Zukunft, keine Schicksalsschläge, fürchtet keine Menschen, fürchte allein Gott und dann bist du sicher. Und dann kannst du alle anderen Ängste loswerden. Dieser Vers bildet also eine harmonische Einheit. Was ist also unsere Aufgabe als Adventgemeinde, wenn wir diese Botschaft den Menschen verkündigen sollen? Die dreifache Engelsbotschaft. Wie können wir ihnen praktisch sagen, fürchtet Gott? Wir können es ihnen sagen, wir können es verkündigen, indem wir sie darauf hinweisen, Gott hat ein Gericht angekündigt, aber er möchte dich retten. Nimm das ernst, nimm es nicht auf die leichte Schulter. Handle so wie Noah. Ergreife den Rettungsweg, den Gott dir entgegenhält. Das bedeutet wahre Gottesfurcht. Und wir können es ihnen sagen, indem wir ihnen deutlich machen, du kannst alle deine Ängste loswerden. Respektiere allein Gott als den Maßstab in deinem Leben, als denjenigen, der über dein Schicksal entscheidet, als denjenigen, der dich über alles liebt. Wenn du das tust, wenn du ihn achtest und keinen Menschen, dann bist du frei von aller Angst. Dann bist du in Sicherheit. Dann kann nichts und niemand dir Schaden zufügen, denn deine Existenz ist in Gott verborgen. Ich glaube, das ist eine gute Botschaft. Fürchtet Gott, Gott zu fürchten, hat natürlich zu tun mit Achtung, mit Respekt, mit Ehrfurcht. Aber es hat seinen Grund, dass die Bibel dieses Wort wählt. Da ist tatsächlich etwas, das mit Furcht zu tun hat. Aber das uns nicht von Gott wegtreibt, sondern uns einfach in das richtige Verhältnis zu ihm bringt. Ich wünsche uns, dass wir diese Furcht verstehen und dass wir sie lernen und dass wir den Segen davon erfahren dürfen. Dass wir nicht sind wie die Menschen, von denen der Geist der Weissagung sagen musste, sie hatten überhaupt keine Angst, keine Furcht vor nichts. Und ich meine, wir sehen in unserer heutigen Gesellschaft, dass diese absolute Furchtlosigkeit, kein Respekt mehr vor irgendeiner Autorität, dass sich das immer mehr ausbreitet. Die Zeit, wie es bei Noah war, kommt wieder. Und es ist auch ein Zeichen der Zeit. Ich wünsche uns, dass wir den Segen der Gottesfurcht lernen, dass Gott es uns lehrt durch den Heiligen Geist und dass wir diese Botschaft in der rechten Weise auch weitergeben können. Gott segne uns darin. Amen. Lieber Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, aus dem wir immer wieder lernen dürfen. Herr, wir haben über ein Thema nachgedacht, das nicht so leicht ist, weil hier die Bibel auch eine Spannung aufzeigt, die wir vielleicht gerne auflösen würden, aber die doch wichtig ist und gesund ist. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, das Recht zu verstehen und auch den Segen zu erleben. Lass uns, Herr, in dieser Zeit, wo es kaum noch Autorität gibt, kaum noch Achtung, neu lernen, dass du Achtung verdienst und Respekt und Furcht in der Weise, wie die Bibel sie beschreibt. Hilf, Herr, dass wir dir auf diese Weise auch entgegentreten können Und wir danken dir, dass du wie ein Ehemann bist, der seine Frau liebt und der alles für sie tut und für sie getan hat, bis zur Aufgabe seines Lebens. Dass wir dir völlig uns anvertrauen dürfen. Hilf uns, Herr, diese gute Botschaft auch den Menschen weiterzugeben, damit sie nicht verloren gehen, sondern damit jeder die Möglichkeit hat, den Rettungsweg zu erkennen, wie zur Zeit Noahs, und in dir geborgen Rettung zu finden. Bitte segne uns doch noch diesen Tag und unser Zusammensein. Wir wollen für alles danken im Namen Jesu. Amen.